Heute zu Gast im Sei-Mutig-TV-Podcast Angelika Müller, eine der bekanntesten Impfkritikerinnen Deutschlands, im Hauptberuf Informatikerin, woraus sich ihr besonderes Talent ableitet, mit Zahlen, Daten und Statistiken umgehen und sie auch richtig verstehen zu können. Hallo Angelika.
Hallo Carolis.
Wir wollen hinter die Zahlen der aktuellen Corona-Panik schauen. Angelika, wie bewertest du die derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung von Corona?
Wir sind ja derzeit in Gesamtdeutschland sehr, sehr einschränkenden Maßnahmen unterworfen. Wir haben eine Situation mit einer drohenden Wirtschaftskrise in einem unvorstellbaren Ausmaß. Unsere Grundrechte sind in einem Ausmaß beschnitten, wie es wohl noch nie gegeben hat. Und da fragt man sich natürlich, ist es gerechtfertigt? Wie kann der Staat das begründen, dass er jetzt zu solch extremen Maßnahmen mit extremen Folgen greift? Und deswegen habe ich mir halt die Begründungen sehr genau angesehen und die Zahlen sehr genau durchleuchtet.
Und was hast du herausgefunden?
Genau, also wenn man sich die Reden von unserer Frau Merkel oder in Bayern sind wir ja von unserem Herrn Söder anhört, dann wird da fast täglich, wird uns der drohende Zeigefinger so vor Augen geführt, heute sind die Meldedaten wieder gestiegen. Wir haben eine kritische Grenze wieder überschritten, der Reproduktionszahl und so weiter. Das ist eigentlich völliger Unfug. Was uns da erzählt wird, ist Unfug, weil es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, mathematisch korrekt Aussagen zu den an einem Tag an, also zeitgleich zu denen an einem Tag erkrankten Corona-Erkrankten zu machen. Wenn jemand sich mit Corona infiziert, vergehen einige Tage, bis er unter Umständen, nicht immer, aber unter Umständen Symptome entwickelt. Dann geht er zu seinem Arzt in der Regel. Der Arzt führt dann einen Test durch. Bis dieser Test vorliegt, vergehen wieder einige Tage. Und bis dann der Arzt das dem Gesundheitsamt gemeldet hat oder vielleicht das Labor das schon gemeldet hat, vergeht wieder einige Zeit. Bis das örtliche Gesundheitsamt das den Landesbehörden gemeldet hat, vergeht Zeit. Und bis die Landesbehörden das dem Robert-Koch-Institut gemeldet haben, vergeht wieder Zeit. Sodass wir unter Umständen bis zu 10 Tage oder mehr Zeitverzug haben zwischen dem eigentlichen Beginn der Erkrankung und dem Eingang beim Robert-Koch-Institut. Das heißt, wir hinken den Zahlen ohnehin unglaublich hinterher. Und wenn man die Meldedaten jetzt rückblickend anguckt und versucht, das hat das Robert-Koch-Institut selber gemacht, die haben diesen Zeitverzug versucht herauszurechnen und die Werte, also die Infektionszahlen, dann korrekt dem jeweiligen Datum zuzuordnen. Wenn man das macht, stellt man fest, dass der große Spuk bei Corona eigentlich zur Verfügung des Lockdowns am 24. März schon am Abklingen war. Da hatten wir schon massiv sinkende Fallzahlen, sodass eigentlich die massivsten Einschränkungen des Lockdowns überhaupt nicht mehr nötig gewesen wären, weil ganz offensichtlich vorher schon irgendwas passiert ist, dass die Pandemie massiv am Zurückgehen war. Das heißt, die Regierung hat aus meiner Sicht ganz massiv gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, uns Bürgern gegenüber. Wir haben ja kein Gesamtbild der an Corona Erkrankten oder der Fallzahlen in Deutschland, sondern wir haben nur positive Testergebnisse. Und da leuchtet es ein, dass eine sehr große Rolle spielt, wie viel getestet wird, wer getestet wird und wie viel getestet wird. Wenn ich beispielsweise in der Bevölkerung anfange, nur schwer Erkrankte in den Laboren zu testen, dann bekomme ich natürlich eine viel größere Rate an Menschen mit schweren Verläufen. Da muss ich mir aber dann bewusst sein, dass durch die Art des Testens der Anteil der Schwererkrankten recht hoch ist. Das Gleiche tritt ein, wenn ich zum Beispiel alle Toten auf Corona teste, was ja durchaus flächendeckend unter anderem auch in Italien, aber wohl auch in Deutschland passiert ist und immer noch passiert, dass Todesfälle teilweise sogar nach dem Tod sicherheitshalber noch auf Corona getestet werden und dann als Corona-Todesfall gezählt werden. Wenn ich das mache, weiß ich, dass ich einen hohen Anteil an Corona-Todesfällen habe, an Toten, die mit und nicht an Corona verstorben sind. Das heißt, ich darf nie behaupten, dass die Teste repräsentativ sind. Wenn ich das behaupten wollen würde, dann müsste ich einen Querschnitt nehmen. Dann müsste ich einfach verschiedene Personen aus der Bevölkerung auswählen, die möglichst repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind und die dann testen. Und dann könnte ich auf die Bevölkerung hochrechnen. Da wären dann natürlich Kinder dabei, da wären Erwachsene dabei, wären gesunde Erwachsene, kranke Erwachsene, da wären all die Menschen dabei, die topfit und gesund sind und alleine zu Hause leben, da wären all die dabei, die im Pflegeheim leben und so weiter. Und dann könnte man sagen, wir haben jetzt hier einen repräsentativen Querschnitt durch die deutsche Bevölkerung und jetzt können wir mit den Zahlen sauber das Rechnen anfangen. Das, was jetzt gemacht wird von der Regierung ist und auch von Wissenschaftlern oft auch, ja, dass man die Testdaten nimmt, obwohl man weiß, dass sie nicht repräsentativ sind und mit denen rechnet. Und das ist umso schwieriger, als die Anzahl der Tests in den letzten Wochen und Monaten sehr verstärkt wurde. Also da rühmt sich ja zum Beispiel der Herr Söder immer damit, dass man noch mehr Tests machen möchte und noch mehr Tests braucht. Auch der Herr Spahn sagt es ja, dass man noch mehr flächendeckend testen müsste. Und es liegt ja auf der Hand, wenn ich in einer Woche doppelt so viele Tests durchführe wie zwei Wochen davor, dann erwische ich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch doppelt so viele Corona-Infizierte bei diesen Tests in den Labors. Wenn ich dann hingehe und sage, um Gottes Willen, die Pandemie explodiert bei uns, wir haben jetzt eine Verdopplung der Fälle, dann ist es wissenschaftlich völliger Blödsinn, sowas zu behaupten, weil ich müsste es auf die Anzahl der durchgeführten Tests normieren. Und das passiert nicht, ja, sondern es werden uns Tag für Tag und auch als Begründung für diese einschneidenden Maßnahmen werden uns die zufälligen Tests oder Testergebnisse um die Ohren gehauen und diese ganz einschneidenden Maßnahmen damit begründet.
Aber was genau sind die Kriterien für diese bestimmten Maßnahmen? Welche Zahl der Infizierten bewirkt welche Maßnahme? Ist es bekannt?
Zu Beginn der Pandemie hat man sich noch bemüht, dem Volk Kriterien zu nennen. Da hat die Frau Merkel und der Herr Spahn und andere Politiker haben zu Beginn der Pandemie gesagt, die Verdopplungszeit muss deutlich steigen. Verschiedene Zahlen wurden genannt, über 10 Tage. Was bedeutet, dass sich also der Zeitraum, innerhalb von dem sich die Anzahl der Erkrankungsfälle oder eigentlich der Testzahlen verdoppelt. Zu Beginn waren das wenige Tage. Die sind dann immer länger geworden, die Verdopplungszeiträume, was ein Hinweis darauf ist, dass die Pandemie an Schwung verliert, an Fahrt verliert. Und derzeit liegen wir bei knapp 40 Tagen Verdopplungszeit. Zunächst hatte Frau Merkel gesagt, wenn die Verdopplungszeit 10 Tage erreicht hat, dann können wir über weitere Lockerungsmaßnahmen nachdenken. Das Gegenteil ist passiert. Als dann diese Maßzahl nicht mehr geeignet war, hat man den sogenannten Reproduktionsfaktor genommen. Das ist eine ähnliche Maßzahl und bedeutet, wie viel andere Menschen steckt ein Erkrankter im Schnitt an. Zu Beginn lag der bei über 3 zu Beginn der Pandemie. Und derzeit sind wir bei weit unter 1. Da hatte die Frau Merkel dann gesagt, also wenn der unter 1 sinkt, das heißt ein Erkrankter steckt weniger als einen Menschen an. Mittlerweile sind wir bei weit unter 1. Und interessanterweise war diese Reproduktionszahl schon unter 1, als der Lockdown verhängt wurde. Das ist das besonders Tragische, dass zu diesem schärfsten Mittel mit dem größten Schaden gegriffen wurde, als zumindest rückblickend betrachtet der Reproduktionsfaktor schon unter 1 war. Man hätte, wenn unsere Regierung seriös arbeiten würde, hätten die sagen müssen, oh je, da haben wir jetzt überreagiert. Und sobald es dann vielleicht ein, zwei Wochen später klar war, wir sind ja schon mittlerweile im guten Bereich angekommen, hätte man den Lockdown sofort wieder aufheben müssen, zwingend. Was ist stattdessen passiert? Stattdessen hat man auch die Reproduktionszahl wieder verworfen als Maßzahl. Und jetzt spricht der Söder davon, dass es eine Mischung ist aus allen Zahlen an Todesfällen und dem, wie viel Erkrankte haben wir und wie ausgelastet sind unsere Intensivbetten, die ja ohnehin alle leer stehen fast und so weiter. Das heißt, man ist jetzt dazu übergegangen, zu sagen, dem Volk zu sagen, wir haben überhaupt gar keine transparenten Kriterien mehr. Wir haben euch jetzt zu Beginn der Pandemie ein paar Mal verarscht auf gut Deutsch, weil alle Regel oder Grenzwerte, die wir in Aussicht gestellt hatten, sind erreicht worden. Trotzdem haben wir immer weiter verschärft. Und jetzt reden wir einfach gar nicht mehr mit euch. Wir machen es wie in der Diktatur. Wir machen einfach das, was wir für richtig halten. Und Begründung braucht das Volk keine.
Ja, Diktatur ist ein gutes Stichwort. Was denkst du, sind wir gerade auf einem sicheren Weg dahin?
Wir werden sehen, wie unsere Regierungen aus dieser Nummer wieder rauskommen. Ich fürchte, entweder mit einer endgültigen Verabschiedung der Demokratie, also dass jetzt dann vielleicht noch die Maßnahmen, wie ja angekündigt wurde, dahingehend verlängert werden, dass wir eine de facto Impfpflicht bekommen. Ich traue den spanischen Äußerungen keinen Millimeter über den Weg, wenn er großmundig betont, er ist nicht für die Impfpflicht. Das, was jetzt gerade vorbereitet wird, ist eine de facto Impfpflicht. Wir sollen einen Immunitätsausweis bekommen, alle. Natürlich am liebsten möglichst digital. Das heißt, fälschungssicher und zentral überwachbar. Gibt es dann irgendwelche Register, wo genau steht, wer hatte diese oder jene Infektionskrankheit schon und wer ist wann und wie oft dagegen geimpft? Und für die, die dann weder Impfung noch Erkrankung hatten, gibt es dann massive Einschränkungen. So ist im Moment der Plan. Die müssen dann sichtbar gebrandmarkt mit Mundschutz rumlaufen weiter. Da könnte man dann gleich irgendwelche gelben Armbinden oder sowas erfinden. Ja, wäre mir lieber, dann müsste ich nicht so schwer atmen unter der Maske. Also es wird darauf hinauslaufen, dass die Leute, die sich gegen die Impfung entscheiden, so massive Nachteile bekommen im Beruf und im Alltag. Bisher war es ja so, dass man schon im Beruf teilweise massive Nachteile hatte. Jetzt ist es ja ausgeweitet. Stellen Sie sich vor, dass nur noch Leute mit Armbinde, also mit Immunitätsausweis, dann ihre Großeltern im Heim besuchen dürfen oder dass nur noch Väter mit Armbinde bei den Entbindungen dabei sein dürfen oder dass nur noch Kinder, wo die ganze Familie Armbinde trägt, in den Kindergarten gehen können und so weiter und so fort. Also da kann sich jeder sicher grauslich ausmalen, wo das dann hinausläuft, sodass im Moment ganz flächendeckend, also Corona genutzt wird, um eine de facto Impfpflicht einzuführen, ist meine Sicht der Dinge.
Ja, und um dieses Gespräch positiv abzuschließen, was meinst du, gibt es etwas, was wir derzeit aktiv tun können? Vielleicht auch jeder Einzelne von uns.
Ich denke, dass die wirksamste Waffe wieder mal unser Wissen ist. Also, dass wir noch mehr aufklären, noch mehr Informationen unter die Leute bringen. Ich finde die Demos gerade sehr gut, wo die Leute was mich persönlich wirklich sehr stark freut an diesen Demos, dass da aktiv versucht wird, Wissen unter die Leute zu bringen, die Leute zum Nachdenken anzuregen. Also da hat ein Wandel stattgefunden. Ich bin ja in dieser impfkritischen Szene schon länger und früher war da sehr viel, waren verhärtete Fronten. Durch diese Corona-Krise haben viele Menschen erkannt, dass die Mitbürger, die das Spiel noch nicht durchschauen, in einem Boot sitzen und nur Wissen brauchen. Die haben Angst auf der Basis von Unwissen und dass man die zum Nachdenken anregen muss und mitnehmen muss und ihnen gute Informationen geben muss. Und deswegen gibt es ja auf diesen Demos immer ganz tolle, aussagekräftige Schilder, unsere Grundrechte oder andere Informationen betreffen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Weg.
Das war Angelika Müller. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere diesen Podcast und unseren Newsletter. Unterstütze uns mit einem kleinen Spende, wenn dir diese Folge gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf Sei Mutig TV.